Die Antworten bleiben dennoch immer unerreichbar. Wie im Falle seiner Mutter, die verschwand, eines Tages einfach fort war. Hans Olofsson war damals noch so klein, dass er sich an nichts erinnern kann, weder an sie noch an ihr Fortgehen. Die Fotografien, die hinter dem Radio im unvollendeten Logbuch seines Vaters liegen, und ihr Name, Mary, sind das Einzige, was ihm von ihr geblieben ist. Die beiden Fotografien beschwören ein Gefühl von Morgengrauen und Kühle herauf. Ein rundes Gesicht mit braunen Haaren, der Kopf ein wenig geneigt, möglicherweise die Andeutung eines Lächelns. Auf der Rückseite der Bilder steht Atelier Strandmark, Sundsvall. Schnell und unerwartet ist sie verschwunden, so viel begreift er. Eines Tages war sie fort mit einem Koffer. Jemand hat sie in den Zug Richtung Orsa und Mora steigen sehen. Die Finnmark hat sich hinter ihrem Verschwinden geschlossen. Diesem Verschwinden kann er nur stumme Verzweiflung entgegensetzen und die Vermutung, dass sie beide, sein Vater und er, schuld sind. Sie waren nicht gut genug und wurden zurückgelassen, ohne jemals ein Lebenszeichen von ihr zu bekommen. Im Grunde weiß er nicht einmal, ob er sie vermisst. Aber Hans Olofssons Leben besteht nicht nur aus schwermütiger Mutterlosigkeit und dem periodischen Alkoholismus des Vaters. Gemeinsam studieren Vater und Sohn die detaillierten Welt- und Seekarten des Vaters, gehen in Häfen an Land, die er besucht hat, und erforschen in ihrer Fantasie all jene Orte, die ihrer Ankunft noch harren. Die Seekarten werden von der Wand genommen, werden ausgerollt und mit Aschenbechern und abgestoßenen Tassen beschwert. Dann können die Abende lang werden, denn Erik Olofsson ist ein guter Erzähler. Im Alter von 12 Jahren verfügt Hans Olofsson über ein gediegenes Wissen über solch entlegene Orte wie Pampelmus und Bogamajo und hat an die letzten Rätsel der Seefahrerei gerührt, mythische Schiffe, die in ihrem eigenen Geheimnis verschwanden, Piratenkapitäne und begnadete Seemänner. Er kennt den Rußgeruch in Bristol, die unbeschreibliche Verschmutzung des Hudson, den Monsun auf dem Indischen Ozean, die bedrohliche Schönheit der Eisberge und das Rascheln der Palmenblätter. Seine Abreise nach Afrika kann er sich als schemenhaftes Schattenspiel ins Gedächtnis rufen. Der Himmel über Schweden ist an diesem Morgen wolkenverhangen. Ein endloser Teppich aus Regenwolken hängt über seinem Kopf, als er zum ersten Mal in ein Flugzeug steigt. Als er über das Flugfeld geht, dringt Wasser in seine Schuhe. »Ich verlasse Schweden mit nassen Strümpfen«, denkt er. Sollte ich Afrika jemals erreichen, überbringe ich vielleicht herbstliche Grüße in Form einer Erkältung. Auf dem Weg zum Flugzeug hat er sich noch einmal umgedreht, als gäbe es hinter ihm doch jemanden, der ihm zum Abschied zuwinkt. Aber niemand verfolgt seine Abreise. Sein erster Zwischenstopp auf dem Weg zum fremden Horizont ist London. Von dort geht es nach Kairo, Nairobi und schließlich nach Lusaka. Über Lusaka weiß er nur so viel, dass die Stadt nach einem afrikanischen Elefantenjäger benannt ist. Mein Auftrag ist ebenso absurd wie lächerlich, denkt er. Wer außer mir ist schon unterwegs zu einer seltsamen Missionsstation mitten im Busch im Nordwesten Sambias, weit entfernt von den Hauptstraßen nach Kinshasa und Chingola? Wer reist schon mit einem flüchtigen Impuls als einzigen Handgepäck? Mir fehlt ein sorgfältig ausgearbeiteter Reiseplan. Niemand begleitet mich bei meiner Abreise, niemand wird mich abholen. Die Reise ist eine Ausflucht. 27 Stunden später, genau nach Fahrplan, landet er auf dem Lusaka International Airport. Natürlich ist niemand gekommen, um ihn abzuholen.